Deutschlandfunk, Information und Musik.
In diesen Tagen, als sich die beiden Anwärter auf das Amt des US-Vizepräsidenten zum TV-Duell trafen, da war das hier schon an sich eine Meldung wert. Dass dieses Duell einigermaßen sachlich und zivilisiert war, dass vor allem der Republikaner Vance es unterlassen hat, in der Rhetorik seinem Kandidaten Donald Trump nachzueifern. Und beide haben sogar einander ausreden lassen. Und wenn das schon eine Nachricht ist in diesem mehr als ungewöhnlichen Wahlkampf, dann ist da spürbar was ins Wanken geraten. Dass in Sachen USA regelmäßig die Worte Polarisierung und gespaltene Gesellschaft hervorgeholt werden, ist schon so ein bisschen eingeübte Gewohnheit geworden. Wir schauen jetzt aber mal genauer hin, was da eigentlich ins Wanken geraten ist. Über die USA als gespaltenes Land, gut 4 Wochen vor den Präsidentschaftswahlen, habe ich gesprochen vor der Sendung mit dem Historiker Manfred Berg von der Uni Heidelberg. Dort Inhaber der Kurt-Engelhorn-Stiftungsprofessur für amerikanische Geschichte und Autor des Buches »Das gespaltene Haus – Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute«. Herr Berg, die Polarisierung der USA, die hat ja nicht angefangen mit Donald Trump. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich mit Ihnen einen Historiker fragen kann. Wo sehen Sie den Anfang dieser Polarisierung? Bei Reagans neoliberaler Wende in den 60er Jahren, bei den Rassenunruhen oder sogar noch früher?
Die meisten Triebkräfte der Polarisierung lassen sich tatsächlich bis in die 1960er Jahre zurückverfolgen. Wir erleben aber dann auch am Ende der 1990er Jahre eine sehr starke Radikalisierung innerhalb der Republikanischen Partei. Der Name, der hierfür steht, ist Newt Gingrich. Und paradoxerweise hat es auch zu tun mit dem Ende des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg war in vieler Hinsicht eine Art Klebstoff für die amerikanische Politik. Und dieser Konsens, dieser Kalte Kriegskonsens, der zerfällt in den 90er Jahren und vor allem die Republikanische Partei radikalisiert sich immer mehr und gibt dem amerikanischen Konservatismus eine dezidiert populistische Note.
Das heißt, die Polarisierung der Welt löst sich auf, die Polarisierung in der Gesellschaft wird dadurch stärker, richtig?
In der Tat. Ich denke, insgesamt wird man wohl sagen können, dass die meisten der in der Wissenschaft diskutierten Triebkräfte der Polarisierung mit der Globalisierung zu tun haben. Also etwa der zunehmenden ökonomischen Ungleichheit im Zeitalter des Neoliberalismus, die ist in den USA ganz besonders ausgeprägt. Aber auch mit der Masseneinwanderung und dem demografischen Wandel, der ja auch mit den immer offeneren Grenzen und einem sehr liberalen Einwanderungsregime ab 1965 in den Vereinigten Staaten zu tun hat. Es sind also schon längerfristige Entwicklungen in den USA, aber auch weltweit, die diese Spaltung der Gesellschaft in, wie man so gesagt hat, die kosmopolitischen Eliten und die nationalrestaurativen Milieus in starkem Maße vorangetrieben haben.
Aber das ist ja etwas, was sozusagen jetzt menschheitsgeschichtlich nicht an sich neu ist. Wie kommt es denn, dass solche Entwicklungen dazu führen, dass man den gemeinsamen Konsens, also dass man Bürger in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft ist, dass man den nicht mehr als gemeinsamen Konsens wahrnimmt, sondern sagt, man muss sich entweder auf die eine oder auf die andere Seite schlagen?
Das hat sicher auch damit zu tun, dass politische Kräfte aufgetreten sind, die Polarisierung zum politischen Geschäftsmodell gemacht haben. Den Namen Newt Gingrich hatte ich bereits genannt und Donald Trump hat dann die Polarisierung, die maximale Polarisierung zu einem sehr erfolgreichen politischen Geschäftsmodell gemacht, ab etwa dem Jahre 2011 bis 2014. Trotzdem, Trump hatte ja immer politische Ambitionen. Die längerfristigen strukturellen Gründe haben in ganz starkem Maße mit den Veränderungen der amerikanischen Gesellschaft zu tun. Da ist die Liberalisierung im Zuge der Kulturrevolution, die sich bis in die 60er Jahre zurückverfolgen lässt, zu nennen. Da ist die Deindustrialisierung zu nennen, die ja vor allem die großen Industriestaaten in den USA besonders getroffen hat. Eine kulturelle Veränderung. Die Parteien haben sich auch deshalb polarisiert, weil sie ihre Wähler fast ausgetauscht haben, kann man sagen. Die Republikanische Partei ist zur Partei des Weißen Südens geworden. Die Demokraten sind zur Partei der gebildeten, liberalen Eliten und in großem Maße auch der ethnischen Minderheiten geworden. Diese Faktoren haben alle zusammengewirkt. Ich würde aber sagen, im Kern geht es bei der Polarisierung in den USA um die nationale Identität. Es ist eine Frage, was für eine Gesellschaft sollen die USA sein? Die Hegemonie der weißen, christlichen, euroamerikanischen Bevölkerung ist durch den demografischen Wandel massiv in Frage gestellt. Wir wissen ziemlich genau, dass um 2045 herum die Euroamerikaner nur noch die relative Bevölkerungsmehrheit stellen werden. In Staaten wie Kalifornien etwa ist es bereits jetzt der Fall. Und das hat zu einer großen Verunsicherung und zur Polarisierung erheblich beigetragen. Die große Herausforderung der Zukunft, nicht nur für die USA, ist die Frage, wie man in einer multiethnischen Gesellschaft Demokratie und sozialen Zusammenhalt und soziale Solidarität herstellen kann. Das ist eine ungelöste Frage und darauf gibt es bisher keine überzeugenden Antworten.
Es war aber doch immer eine, ich nenne es jetzt mal, Gründungserzählung der Vereinigten Staaten von Amerika, dass man sich in einer Einwanderungsgesellschaft befindet, in der man unabhängig von Herkunft zu etwas werden kann und gemeinsam in einem gemeinsamen wertebasierten Staatswesen lebt.
Also ich würde es zumindest zum Teil als Mythos bezeichnen. Der Mythos der USA als Einwanderungsgesellschaft ignoriert sehr oft, dass es selbstverständlich auch eine sehr lange nativistische Tradition in den USA gibt, also einen erheblichen Widerstand gegen Einwanderung und die Forderung, dass die im Lande geborenen Vorrang haben müssten und dass die Einwanderung beschränkt werden muss. Man muss auch darauf hinweisen, dass zwischen den etwa 1924 und 1965 ein sehr restriktives Einwanderungsregime praktiziert wurde in den USA, das ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass sich die amerikanische Gesellschaft um die Mitte des 20. Jahrhunderts als eine relativ homogene weiße Gesellschaft mit einem, wie man damals sagte, Negerproblem empfand. Und diese gesellschaftliche Konstellation, die hat sich aufgelöst seit dem späten 20. Jahrhundert und heute sind die USA auf dem Weg zu einer multiethnischen Gesellschaft und müssen einen neuen Konsens finden, wie eine, Sie haben es zu Recht so genannt, eine wertebasierte gemeinsame Erzählung wieder das Land einen kann. Da ist vieles verloren gegangen. Ich würde nur den Bereich der Geschichte nennen. Die hier kontrastieren zwei völlig konträre Erzählungen. Im radikalen akademischen Milieu wird die amerikanische Geschichte im Grunde genommen als fortgesetzter Skandal aus Sklaverei und Rassismus empfunden. Auf der anderen, der konservativen Seite, sind die USA nach wie vor eine exzeptionelle Gesellschaft mit einer besonderen historischen Mission. Und diese Geschichtserzählungen, die sind nicht miteinander vereinbar, die stehen sehr konträr gegeneinander. Und man könnte das auf viele Bereiche dieser sogenannten Culture Wars, der Kulturkriege, ausdehnen. Kann ich nicht sehen, wo dieser neue Konsens herkommen soll.
Wobei ja beide Geschichtsbilder, die Sie da gerade kurz skizziert haben, ja durchaus mit einigem Recht auch Wahrheit für sich beanspruchen können, oder?
Natürlich, das ist richtig. Aber es ist eben die eine Frage, ob Gesellschaften sich in einer Weise mit der Geschichte auseinandersetzen, die schon auch akzeptiert, dass die Geschichte uns zwar sagt, wo wir herkommen, aber nicht, wo wir hingehen. Oder ob man auf der einen Seite Rassismus und Sklaverei zur bedauerlichen Abweichung, die aber längst überwunden ist, erklärt und auf der anderen Seite die USA als eine mehr oder weniger unrettbar dem Rassismus verfallene Gesellschaft sieht, in der Minderheiten heute in etwa genauso unterdrückt werden wie im Zeitalter des institutionalisierten Rassismus. Also diese Konflikte werden mit äußerster Härte ausgetragen und im Augenblick kann ich wirklich nicht sehen, wo die gemeinsamen Anknüpfungspunkte sein werden in der Zukunft.
Jetzt als Historiker, der Sie ja sind, sehen Sie sich vermutlich immer wieder regelmäßig mit Analogien konfrontiert. Und da ist natürlich Skepsis immer ein bisschen angebracht. Trotzdem die Frage, wenn Menschen jetzt das Wort vom drohenden Bürgerkrieg in die Debatte führen, passt diese Analogie auf den traumatischen Bürgerkrieg der USA in den 1860er Jahren?
Ja und nein. Sie passt natürlich in dem Sinne nicht, als den USA nicht ein militärischer Großkonflikt bevorsteht, in dem uniformierte Armeen in offenen Feldschlachten gegeneinander kämpfen werden. Aber das Potenzial für eine Eskalation der politischen Gewalt wird von sehr vielen Beobachtern im öffentlichen Diskurs, aber auch in der Wissenschaft gesehen. Wir wissen ja aus der Geschichte, dass Wahlen, deren Ergebnis für eine Seite völlig inakzeptabel sind, oft der Funke sind, warum, wenn es zu einem Bürgerkrieg kommt, um das Pulverfass zur Explosion zu bringen. Das war 1860-61 so, weil der sklavenhaltende Süden die Wahl Abraham Lincolns nicht akzeptieren wollte und sich dann von der Union losgesagt hat. Und wir haben im Augenblick zum dritten Mal hintereinander einen Präsidentschaftskandidaten, der nicht bereit ist, eine Niederlage anzuerkennen. Und wir wissen, was Donald Trump am 6. Januar 2021 inszeniert hat. Und es gibt keinerlei Grund zu hoffen, dass er im Falle einer Niederlage nicht wieder seine Anhängerschaft mobilisieren wird. Insofern, es ist ein hohes Potenzial für eine politische Gewalteskalation in den USA. Auch, ich würde das so sagen, durchaus kurzfristig denkbar.
Gute 4 Wochen noch bis zur US-Präsidentschaftswahl. Eine Wahl in einem polarisierten Land. Darüber habe ich gesprochen mit dem Heidelberger Historiker Manfred Berg.